bedankst dich bei uns, aber wir möchten euch Danke sagen als Ranger und für euer Invest über viele, viele Jahre und auch besonders in dieser Zeit, in der wir leben. Und ihr habt mir ein bisschen erzählt, was ihr erlebt habt und euch Rangern, gerade in dieser Zeit, die Dinge jetzt auch möglich gemacht habt, vielen Dank euch für euren Einsatz. Es waren Dinge, die auch nicht einfach waren. Es gibt auch immer wieder Reibungen, wenn Menschen zusammenkommen. Aber zu sehen, dass trotz allem wirklich sowas Tolles dabei herauskommt, wie wirklich Einheit entsteht, wie Jugendliche Gott erleben, kennenlernen, Entscheidung für Jesus treffen, sich taufen lassen und wirklich auf einen Weg mit Jesus gehen. Vielen Dank euch an dieser Stelle für euer Einsatz, euer Invest. Und dieser Applaus gilt euch. Ja, und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin total begeistert, hier zu sein. Und gestern hat es noch richtig toll geregnet. Und es ist wunderschön hier, oder? Wir haben so einen tollen Platz. Neulich kam ein Pastor hier und wir haben uns hier, er hat quasi das erste Mal diesen Platz gesehen und er sagte, das gehört alles euch? Das ist ja der Wahnsinn. Und damit wollen wir arbeiten, damit wollen wir wuchern, das wollen wir einsetzen. Und es ist schön, dass wir hier Gottesdienst feiern dürfen, oder? Und ohne Maske. Und deswegen, wenn du am Livestream dabei bist jetzt, sei dabei. Weißt du, hier sich ja, anzustecken, ist vielleicht möglich, aber viel schwieriger als irgendwo in einem Gebäude, oder? Und deswegen, ihr Lieben, wir haben auch im Gebäude ein gutes Hygienekonzept. Das an dieser Stelle mal. Und es ist schön, Gesichter zu sehen, die ich schon lange nicht gesehen habe. Und Christa und Martin, ich freue mich auch sehr, dass ihr da seid. Ihr gehört wirklich zum Urgestein der Gemeinde. Und für die, die es nicht wissen, ich war neulich am Geburtstag von Christa und ich habe nochmal nachgefragt, gesagt, mal Martin, wie ist das nochmal bei dir? Du bist doch wirklich ein Nachfahre von Martin Luther, oder? Ja, unser Martin Luther stammt von dem Jakob ab, von dem Bruder von Martin. Martin Luther selber hatte keine Kinder, aber der Jakob hatte, wie man sieht, Kinder und Nachfahren. Und wisst ihr, ich saß da so und wir haben uns so unterhalten und irgendwie, ich habe mich geehrt gefühlt. So ein Nachfahre von Martin Luther ist Teil unserer Gemeinde hier. Und wisst ihr, und das Schöne ist, ob du ein Nachfahre von Martin Luther bist oder nicht, spielt für Gott keine Rolle. Weil Gott sieht uns mit anderen Augen, als wir uns oft ansehen, oder? Bei Gott gibt es kein Ansehen von Personen. Er liebt alle. Und für ihn, ob du Martin Luther gewesen wärst oder jemand anders bist, ja, du bist jemand anders, ja. Für Gott sind wir alle wichtig und alle gleich wichtig. Vor einigen Jahren habe ich immer wieder einen meiner Kumpels besucht und ich konnte es immer kaum abwarten, zu ihm nach Hause zu kommen. Weil zu Hause wartete immer Teddy auf mich. Teddy war der Hund von meinem Kumpel und immer wenn ich gekommen bin, flippte Teddy förmlich aus. Und wir spielten, ich flippte auch aus und wir freuten uns, bis wir irgendwann auf dem Sofa uns hingesetzt haben und ich ihn seelenruhig anfing zu streicheln. Also ihr könnt euch vorstellen, so ein kleiner Hund, ja, richtig, richtig toll, richtig süß. Und eines Tages, und ich weiß nur, als wäre es gestern gewesen, ich sitze mit ihm, mit Teddy, auf dem Sofa und ich streiche ihn seelenruhig. Und plötzlich veränderte sich die Beziehung von Teddy zu mir für den Rest unseres Lebens. Während ich ihn also streichelte, fing Teddy an zu knurren, wollte mich beißen und fing an, wie verrückt durchzudrehen. Ich machte einen Satz auf den Tisch und Teddy lief die ganze Zeit um den Tisch und wollte mich beißen. Und ich habe gesagt, Teddy, ich bin's, Jürgen, hallo. Und Teddy, ja. Also es war nur so ein Köter, also nur so ein Hund, ja, sorry. Also in dem Moment dachte ich, was bist du denn für ein Köter? Was ist mit dir los? Hey, wir sind doch Freunde. Und das war so, dass mein Kumpel Teddy rausbringen musste, weil er sich einfach nicht beruhigen ließ. Ab diesem Moment, die Beziehung zu Teddy war nie wieder, wie sie war. Jedes Mal, wenn ich das Haus betrat, hörte ich ihn schon knurren. Und ich musste immer seinen Namen rufen, dass er sich irgendwann ab und zu mal beruhigen ließ. Und manchmal ließ er sich sogar streicheln. Das ging nicht nur mir so, sondern jedem anderen, der das Haus betrat. Ich weiß bis heute nicht, was mit Teddy passiert ist. Unsere Beziehung veränderte sich für immer. Der Charakter von meinem Hund, ich habe für immer meinen Teddy verloren. Seht ihr meine Träne? Nee, also für mich war es wirklich schlimm. Ich habe meinen Teddy nie wieder gehabt. Also nicht den Kuscheltier, sondern den Hund. Der Charakter von Teddy hat sich für immer verändert. Wisst ihr, unser Charakter trägt entscheidend dazu bei, wie wir Beziehungen leben und erleben. Und ob bei Tier oder bei Hund, unser Charakter nimmt Einfluss darauf, wie sich unser Leben entwickelt. Und deswegen verwundert es nicht, dass Jesus gar nicht lange auf sich warten ließ, um über das Thema Charakter zu sprechen in seiner Bergpredigt. Denn, ihr Lieben, was wir sind, entscheidend, was wir tun. Wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, beziehungsweise hier, Matthäus 5, Vers 5 sagt Jesus, glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Der Titel meiner Botschaft heute lautet Sanftmut, Kraft unter Kontrolle. Sanftmut, Kraft unter Kontrolle. Vor vielen Jahren war ich das erste Mal in der Ukraine auf einer Mission, auf einem Missionseinsatz. Das war noch in meiner alten Gemeinde. Und auf dem Rückflug verpassten wir unseren Anschlussflug in Kiew. Und das bedeutete jetzt warten. Und während ich wartete oder wir warteten, lernte ich einen Mann kennen, der zu der damaligen Zeit 30 Jahre lang schon in Deutschland gelebt hatte. Er selber ist auch Ukrainer gewesen oder Russe, ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, ich erzählte ihm, was wir auf dem Missionseinsatz erlebt haben, und er erzählte mir, was er so gemacht hat. Und das Besondere war, dass wir uns auf Russisch unterhielten. Und das Besondere war jetzt nicht, dass ich eigentlich gar nicht so gut Russisch kann. Ich bin in Kasachstan geboren, aber eigentlich kann ich gar nicht so gut Russisch. Das Besondere war, dass dieser Mann kein Wort Deutsch konnte. Jetzt müsst ihr mal vorstellen, dieser Mann lebte 30 Jahre in Deutschland und er war nicht in der Lage, einen deutschen Satz so zu formulieren, dass sein Gegenüber ihn verstand. Also ich habe ihm deutlich zu verstehen gegeben, dass ich das echt schwierig finde, weil wenn du in einem Land lebst, bin ich davon überzeugt, dass man auch die Sprache lernen sollte, dass ein Gegenüber einen versteht, oder? Und ich meine, man muss ja nicht perfekt Deutsch sprechen. Aber wenigstens so, dass man jemanden versteht. Nun, worauf möchte ich hinaus? So wie der Mann 30 Jahre lang in einem Land gelebt hatte und die Sprache des Landes nicht sprechen konnte, so geht es nicht wenigen Christen, die viele Jahre mit Jesus unterwegs sind und sich in der Charakterschule Gottes immer noch in der Vorschule befinden. Trotz vielen gottesdienstlichen Erfahrungen, trotz Kleingruppen, Connect-Gruppen, Hauskreisen, Dienstgruppen und so weiter, können nicht wenige Christen noch immer nicht das kleinste Einmaleins der Charakterschule Gottes. Und wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann hast du drei Optionen. Drei Optionen. Die erste Option ist, du lernst und wächst und du veränderst dich im Laufe der Zeit. In deinem Leben ist eine gewisse Entwicklung zu sehen. Die zweite Option ist, du entwickelst dich charakterlich zurück, so wie Teddy. Und die dritte Option ist, es stagniert und es verändert sich nicht Jahr um Jahr. Und kennt ihr so Leute? Du triffst sie und die sind immer die gleichen. Da findet keine Veränderung statt. Nach 10 Jahren siehst du dich und sagst, hey, du bist ja immer noch derselbe. Eigentlich will man das als Kompliment sagen, aber eigentlich ist es schwierig. Nach welcher Option lebst du? Und das ist eine ernst gemeinte Frage. Welche Option schlägt sich in deinem Leben nieder? Wächst du? Lernst du? Veränderst du dich? Veränderst du dich im Laufe der Zeit? Hast du dich durch die Pandemie ein Stück weit verändert? Ich hoffe zum Guten. Ich hoffe nicht nur zum Meckern, sondern auch zur Dankbarkeit. Dass bestimmte Dinge, die Gott in uns hineingelegt hat, dass wir anfangen, geistliche Dinge einfach ganz neu zu bewerten. Entwickelst du dich charakterlich zurück? Gibt es vielleicht Geiz, Egoismus, Stolz? Oder was sind, wie, gibt es Sachen, wo du merkst, ey, eigentlich war ich hier doch schon längst, war ich doch viel weiter. Warum entwickelt sich vielleicht manches zurück oder stagniert es in deinem Leben? Nach dem Motto, einmal dasselbe, immer dasselbe. Und jetzt noch mal eine andere Frage. Wie beurteilen Menschen, die mit dir zu tun haben? Wie beurteilen dich Menschen, die mit dir zu tun haben? Und mach doch mal ein Experiment mit den Lieben, mit den Menschen, mit denen du zu tun hast, also Leute, die dich lieb haben, und frag sie doch mal, wie sie deinen Charakter erleben. Und frag sie doch mal speziell, was es bedeutet, dieses Thema der Sanftmut. Also, erlebt man mich sanftmütig? Denn das ist das, was Jesus sagt. Jesus sagt, glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Reich erben. Frage, was für eine Vorstellung haben wir eigentlich, wenn wir an einen sanftmütigen Menschen denken? Denken wir da an einen Schwächling? Denken wir da an jemanden, der nichts zu sagen hat? Denken wir da an jemanden, der irgendwie so ein bisschen, bleib mal ruhig vielleicht, ja? Oder jemand, der feige ist, jemand, der rückgratslos ist. Und in unserem modernen Sprachgebrauch gehört Sanftmut nicht zu den ehrenvollen Worten. Und es malt ein Bild in unserer Kultur von einem, ich sag mal, unterwürfigen und schwächlichen Menschen. Nun, was bedeutet Sanftmut? Was heißt das eigentlich, von dem, was Jesus da erzählt? Sanftmut ist eine Charaktereigenschaft und die galt bei vielen Herrschern als Tugend. Zum Beispiel, Friedrich II. Trug aus diesem Grund den Beinamen der Sanftmütige. Oder ebenso auch der Pfalzgraf Ludwig IV. Man sagte zu ihnen, es ist der Sanftmütige. Sanftmut kann man auch mit Demut, rücksichtsvoll, bescheiden, mild und nicht aggressiv übersetzen. Und in der griechisch-römischen Kultur gehörte Sanftmut, wenn ein Herrscher sanftmütig war, nicht dazu, also im Grunde genommen war es in den Augen der Leute ein Schwächling. Ein sanftmütiger Herrscher, das war irgendwie in den Köpfen, das war nicht vorstellbar. Sanftmut brachte man auch damit in Verbindung, dass man auch sagte, sanftmütige Menschen haben auch weniger Besitz. Deswegen war bei den Leuten damals es unvorstellbar, dass Jesus der Messias war, weil er in ihren Augen ein Schwächling war. Jesus war ein Schwächling. Er war nicht der, der mit Kraft und Macht und Autorität ein neues Reich aufgebaut hat, sondern in ihren Augen ein absoluter Versager. Und Jesus stellte die Wertevorstellung der damaligen Welt und der unseren Welt völlig auf den Kopf. Er sagt, glücklich oder glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Reich erben. Laut Jesus gehört Sanftmut zu einer der wichtigsten Charaktereigenschaften von seinen Nachfolgern. Jesus sagte in Matthäus 11, Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen, was? Demütig. Und es geht noch weiter. Jesus sagt, dass die Sanftmütigen Land in Besitz nehmen werden. Und so wie Jesus bei den damaligen Vorstellungen, die damalige Vorstellung völlig auf den Kopf stellte, so auch bei uns. Also wer um alles in der Welt denkt, dass Sanftmut mit Besitz in Verbindung gebracht wird? Also Besitz entsteht doch durch harte Arbeit. Dass wir richtig, nein, sagt jemand. Das ist ein Geil, ja, da hat es jemand verstanden. Weißt du? Sehr gut, Amen. Ja? Preach it. Viele denken, wie wir gerade gehört haben, aber viele denken, durch Fleiß, durch harte Arbeit Dadurch entsteht Besitz, dadurch entsteht Reichtum, dadurch entsteht doch was. Und seien wir doch mal ehrlich, wir tendieren doch alle dazu manchmal, wenn ich das und das und das und das, dann habe ich das. Schauen wir uns doch mal den Ort an dem Jesus predigte, um da in diesem Thema mal weiter reinzugehen. Jesus hielt sich am See von Galiläa ziemlich häufig auf. Er lebte an diesem See in Kapernaum und er tat viele Wunder an diesem See. Hier fand er die ersten Jünger, Stürme wurden gestillt, er lief über dem Wasser, tausende von Menschen wurden gespeist mit Fisch und Brot. Dieser Ort war der Schauplatz eines Großteils von Jesu Wirken in Galiläa. An dem See, rings um den See, befanden sich 9 Städte mit ungefähr 15.000 Einwohnern. Und im Nordwesten lag, wie schon gesagt, Kapernaum und hier lebten Andreas und Petrus. Und hier trieb auch Matthäus seine Steuern ein. Im südlichen Teil des Sees blühte die Gerberei, Bootsbau und der Fischfang. Und es war der Inbegriff für Wohlstand, der Inbegriff für Reichtum, für Besitz, Status und Erfolg. Und die Menschen wussten, dass ihnen niemand etwas schenken wird. Willst du was in deinem Leben erreichen, dann musst du etwas dafür tun. Willst du ein Häusle bauen, dann musst du schaffe. Kennen wir das irgendwo her? Die meisten Menschen haben 2 Ansichten darüber, worin das Glück besteht. Nämlich im Haben und im Tun. Sehr gut. Genau zur richtigen Zeit sagt hier ein kleines Kind nein. Sehr gut. Viel zu besitzen oder etwas Großes zu tun, macht nach der gängigen Theorie die Summe der menschlichen Glückseligkeit aus. Aber Jesus sagte nicht, glücklich sind die viel arbeiten. Glücklich sind die viel leisten. Glücklich sind die viel besitzen. Er sagte, glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Amen. An diesem Ort, der Inbegriff für Wohlstand, der Inbegriff für Reichtum, Status, Ehre, Erfolg, erwählt Jesus einfache Fischer. Habt ihr das gehört? Jesus erwählt einfache Fischer. Und wisst ihr, was interessant ist? Jesus geht nicht zu den Reichen und sagt, sag mal Leute, ich habe Evangelisationsveranstaltungen vor, könnt ihr mir ein bisschen von eurem Geld leihen? Er erwählt nicht die Superreichen, die das Geld haben, um seine Evangelisationsveranstaltungen zu bezahlen. Er erwählt diejenigen, die gerade mal in der Lage sind, ihren eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Wisst ihr, den Einfluss, den du in deinem Leben ausübst für Gott, hängt nicht von deinem Konto ab und von deinem Status. Es hängt von Jesus' Konto ab und dem Status, den du in Jesus hast. Amen. Jesus erwählte nicht diejenigen, dessen Boote schon mit Fischen gefüllt sind. Jesus erwählt diejenigen, dessen Boote er mit Fischen füllen kann. Und wisst ihr, das macht mir Mut. Amen. Weil Jesus erwählte nicht zur damaligen Zeit Menschen, eine Gruppe von Leuten, die zu der damaligen Zeit etwas zu sagen hatten. Er wählte Menschen, die sich von ihm etwas sagen lassen. Und das heißt Demut. Das bedeutet es, sanftmütig zu sein. Und ist euch schon mal aufgefallen, was für ein Typ es war, der erste Prediger war, der die Buße gepredigt hat? Johannes der Täufer. Übrigens nochmal zu Johannes der Täufer. Ich wurde darauf hingewiesen. Ich habe in den letzten Predigten, 2 Predigten, habe ich fälschlicherweise gesagt, dass Jesus gesagt hätte, bringt nun der Buße würdige Frucht. Erinnert ihr euch? Ihr erinnert euch vielleicht noch an gar nichts mehr von der Predigt. Aber also, ich habe gesagt, Jesus hätte das gesagt. Nein, Johannes hat das gesagt. Das einfach nur mal als Korrektur an dieser Stelle. Was war Johannes für ein Gemeindebauer? Johannes war jemand, der Heuschrecken aß. Also ganz ehrlich, mit so jemandem würde ich nicht Gemeinde bauen wollen. Also ein bisschen strange. Aber für Gott spielt es gar keine Rolle. Weil Gott erwählt sich nicht die Leute, die einen Namen haben und die ein großes Ansehen genießen, sondern er wählt sich die Leute, die in der Lage sind zu sagen, ich aber muss abnehmen und er muss zunehmen. Und übrigens, damit ist keine Heuschreckendiät gemeint. Ja? Also, damit ist sein Ego gemeint. Sein Ich. Erinnert ihr euch an die Predigt noch? Das Ende vom Ich, der Beginn von wahrer Freude? Gott sucht sich Menschen, die sich durch seine Charakterschule auf den Weg von der Ich-Stadt hin in die Gott-Stadt machen. Und das meint Jesus, wenn er sagt, folge mir nach. Als Petrus sich entschieden hat oder von Jesus eingeladen wurde, ihm nachzufolgen, ich finde das so schön, wisst ihr, die Kinder spielen, also ich fühle mich wie Jesus irgendwie in der Bergpredigt gerade. Also ich habe mich so gefreut, als wir entschieden haben, wir machen Open-Air-Gottesdienste und ich habe gesagt, ich starte mit der Bergpredigt. Hey ihr Lieben, so muss sich Jesus gefühlt haben, nur ein paar Menschen mehr dann. Als Petrus sich entschieden hat, Jesus nachzufolgen, machte er sich auf diese Charakterschule Gottes ein. Er ging diesen Weg auf diese Charakterschule. Und wisst ihr, was eine der entscheidendsten Lehrstunden für Petrus war, was seine Charakterschule betrifft? Soll ich es euch verraten? Im Garten Gethsemane. Was passiert im Garten Gethsemane? Die Soldaten kamen und Jesus ließ sich abführen. Und was machte Petrus? Er nahm ein Schwert und sagte, Jesus, jetzt pass auf, ich beschütze dich, ich bin Petrus. Er nahm das Schwert und haute ein Ohr vom Soldaten ab. Und was machte jetzt Jesus? Jesus rügte Petrus und sagte, sag mal, Petrus, sag mal, weißt du denn nicht, dass ich meinen Vater um 72.000 Engel bitten kann, dass sie jetzt sofort kommen? Das ist Sanftmut, Kraft unter Kontrolle. Jesus ist das perfekte Beispiel für Sanftmütigkeit. Er hat viel Kraft und Autorität, aber er ist auch sanftmütig. Jesus nutzte seine Macht und seine Autorität nicht dafür, den Soldaten zu zeigen, mit wem sie es zu tun haben. Er nutzte seine Sanftmut, um ans Kreuz zu gehen und deine und meine Sünden ans Kreuz zu nehmen. Amen. Jesus nutzte seine Macht und Autorität nicht, um Pilatus, vor dem er dann irgendwann stand, zu demonstrieren und zu sagen, sag mal, mit wem sprichst du eigentlich? So nach dem Motto, Pilatus, weißt du nicht, mit wem du es zu tun hast? Stopp, Moment, ich demonstriere es dir. Hat er nicht getan. Sanftmut bedeutet jetzt aber auch nicht, dass wir nicht zornig werden können. Wir sehen zum Beispiel Jesus im Tempel, wo er diesen Basar gesehen hat. Und wir sehen da ein Stück weit von Jesus Zorn. Aber Jesus wusste immer genau, wann er zornig sein muss und wann nicht. Aristoteles sah in der Sanftmut die Fähigkeit, mit Zorn richtig umzugehen. Aus seiner Sicht beschreibt es einen Menschen, der bei der richtigen Gelegenheit, mit den richtigen Leuten, im richtigen Moment, für die richtige Zeitdauer zornig ist. Er sah die Sanftmut als die goldene Mitte. Es war der Punkt zwischen extremem Zorn und extremer Zornlosigkeit. Und ein Kommentator schreibt dazu, selig ist der Mensch, der immer zur rechten Zeit zornig ist und nie zur falschen Zeit. Das ist ziemlich hart, oder? Also es ist herausfordernd. Bist du immer in der richtigen Zeit zornig? Frag mal deinen Partner, bin ich immer zur richtigen Zeit zornig? Oder frag lieber nicht. Ihr könnt ja später drüber reden. Wollt ihr, seid ihr noch dabei? Okay. Wollt ihr noch eine interessante Information hören von dem Ort, wo Jesus gepredigt hat? Okay. Wäre jetzt schlecht, Nein zu sagen. Ne? Wisst ihr, der See von Galiläa ist mit seinen 212 Metern unter dem Meeresspiegel der tiefstgelegene Süßwassersee der Erde. Und ich, Und es ist kein Zufall, dass Jesus über Sanftmut an dem tiefsten Süßwassersee der Erde spricht. An diesem tiefsten Süßwassersee sprach er, was es bedeutet, sich vor Gott zu demütigen und auch vor Menschen. Erinnert ihr euch, was Sanftmut bedeuten kann? Demütig, rücksichtsvoll, bescheiden, mild und nicht aggressiv. Und mich begeistert das, weil Jesus predigt nicht nur durch seine Worte, er predigt auch durch seine Schöpfung. Und in dem Moment, wenn Jesus uns einlädt und wir ihm nachfolgen, fangen wir an, Jesus nachzufolgen in die tiefsten Tiefen des Lebens. Derek Prince hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Der Weg nach oben führt nach unten, von der Gnade sich beugen zu können«. Und nur ein sanftmütiger Mensch ist in der Lage, sich beugen zu können. Nur ein sanftmütiger Mensch ist in der Lage, diesen Weg zu gehen. Wir lesen das in Psalm 25, Vers 9. Er leitet die Sanftmütigen im Recht und lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Wen leitet Gott? Die Sanftmütigen. Wen lehrt er seinen Weg? Die Sanftmütigen. Nicht die Stolzen, nicht die Arroganten, nicht diejenigen, die sich von ihm nichts sagen lassen, sondern diejenigen, die sich von ihm etwas sagen lassen. Und viele verbinden Sanftmut mit Schwächlichkeit. Aber das ist nicht Schwächlichkeit. Sanftmut ist Kraft unter Kontrolle. Teddy zum Beispiel. Teddy, obwohl er so klein war, hatte er Kraft. Und solange er sanftmütig war, hatte er auch seine Kraft unter Kontrolle. In dem Moment, wo er seine Sanftmütigkeit verlor, die Kontrolle über seine Kraft. Und im schlimmsten Fall hätte das Wunden und im allerschlimmsten Fall Zerstörung verursachen können. Oder? Wisst ihr, in den USA gibt es einen Werbespot mit NFL-Spieler, Footballspieler, so große und starke, also fünfmal so breit und wie ich, ja? Ich meine, ich bin schon fast dabei, nein. Sollte ein Witz sein, okay? Und diese Leute, der Inbegriff von Kraft, Stärke und irgendwie so Power, auf dem Spielfeld siehst du diese Kraft. Und in demselben Werbespot siehst du, wie die Mutter von diesem NFL-Spieler ihnen sagt, so, jetzt haltet ihr bitte den Mund und ihr setzt euch hin und ihr esst jetzt eure Suppe. Die großen, starken Kerle, die auf dem Spielfeld der Inbegriff von Stärke und Kraft sind, werden demütig wie Lämmer, wenn ihre Mama sagt, setzt euch hin und esst eure Suppe. Wenn die Mutter ihnen sagt, dass sie ihre Suppe essen sollen, bedeutet das nicht, dass sie an Kraft, Stärke und verloren haben. Und Schnelligkeit ist nichts verloren. Nichts hat sich geändert. Aber jetzt liegt die Kraft in der Unterwerfung unter einer höheren Autorität. Das ist Sanftmut, Kraft unter Kontrolle. Nehmen wir Moses als Beispiel. Mose wird in 4. Mose 12, Vers 3 als der sanftmütigste Mensch auf der Erde bezeichnet. Schon mal gelesen? Und das ist sehr merkwürdig, wenn man bedenkt, dass er in der Lage war, einen Aufstand gegen die Ägypter anzuzetteln. Und der Pharao hätte wahrscheinlich nach 40 Jahren, als Mose dann vor ihm stand, wahrscheinlich nicht gedacht oder nicht gesagt, dass Mose sanftmütig ist. Mose war in der Lage, 2,5 Millionen Menschen in die Wüste zu führen. Also, wie kann das Wort Gottes sagen, dass Mose der sanftmütigste Mensch der damaligen Welt war? Der Grund dafür ist, Gott hat Mose Macht und Autorität gegeben und Mose ordnete diese Macht und Autorität, die er von Gott bekommen hat, komplett unter Gott unter. Nehmen wir David. David wurde von Gott als König eingesetzt. Das Problem war, dass es bereits einen anderen König gab, Saul. Und Saul war neidisch auf David. Und er machte ihm das Leben richtig schwer. Erinnert ihr euch? Er machte ihm das Leben richtig hart. Und es gab eine Situation, wo Saul sich in einer Höhle befand und er wusste nicht, dass David auch in der Höhle war. Und ein Diener von David sagte zu ihm jetzt ist die Gelegenheit, Saul umzubringen. Bring ihn jetzt um. Und was macht David? David schnitt von Saul ein Stück von seinem Gewand ab und zeigte ihm später, er hätte die Möglichkeit, ihn umzubringen, er tat es aber nicht. Das ist Sanftmut, Kraft unter Kontrolle. Oder nehmen wir Abraham. Abraham hat von Gott die Verheißung bekommen, ein Land zu bekommen. Und nun war jetzt Abraham mit Lot unterwegs und es gab eine Situation, wo Lots Diener und Abrahams Diener anfingen, sich zu streiten. Welches Land nehmen wir jetzt? Und Lot kam zu Abraham und sagt, du, Abraham, wir haben hier jetzt echt ein Problem. Der Platz reicht nicht. Eigentlich gab es kein Problem. Lot hat nie eine Verheißung bekommen, Land zu bekommen. Abraham schon. Und Abraham hätte jetzt so reagieren können und sagen, Lot, also, ich möchte dich jetzt mal an etwas erinnern. Ich bin Abraham. Und du? Du bist nur ein Anhängsel. Gott hat mir die Verheißung gegeben und nicht dir. Also bitte, ich will dich nur daran erinnern, verdünnisiere dich jetzt mal bitte. Und gib mir bitte das, was mir zusteht. Aber wie reagierte Abraham? Abraham sagte Lot, nimm dir das Land, was dir am besten gefällt. Nimm du dir das, was dir gefällt und gib mir das, was dir nicht gefällt. Für Abraham war Harmonie in der Beziehung viel wichtiger als seine Rechte. Frage. Wie leben wir es? Sind wir genauso? Das ist Sanftmut, Kraft unter Kontrolle. So funktionieren Beziehungen. Wenn du wissen willst, wie Beziehungen funktionieren, alle klagen und sagen, es ist so schwer. Ja, ist schwer. Hier, Jesus sagt es. Sanftmut. Kraft unter Kontrolle. Nehmen wir Josef. Josef wurde von seinen Brüdern verkauft in die Sklaverei. Josef kam nach Ägypten und nach einigen Jahren schwieriger Zeit wurde Josef zur rechten Hand des Pharaos erwählt. Und jetzt kam eine Hungersnot und die Familie von Josef kam nach Ägypten, seine Brüder. Und was hätte Josef jetzt machen können? Endlich seid ihr da, dass ich euch ins Gefängnis stecken kann. Endlich seid ihr da, dass ich mich rächen kann, was ihr mir angetan habt. Aber was tat Josef? Was tat er? Er vergab ihnen. Das ist Sanftmut, Kraft unter Kontrolle. Oder erinnert euch, wie Jesus mit seinen Jüngern abends zu Tische saß oder lag und Jesus plötzlich eine Schüssel mit Wasser nahm, ein Handtuch nahm und anfing, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und plötzlich kam Petrus und sagt, Jesus, das geht nicht. Er hielt es nicht aus. Und Jesus sagt, das muss so geschehen. Wisst ihr, Jesus nutzte nicht seine Macht und Autorität dazu, dass die Jünger ihm dienten und ihm die Füße wuschen. Jesus nutzte seine Sanftmut, um seinen Jüngern zu dienen und ihnen die Füße zu waschen. Das ist Sanftmut, Kraft unter Kontrolle. Und vielleicht wird es uns ein bisschen klarer, Kraft unter Kontrolle bei dem englischen Wort Gentleness. Gentleness bedeutet Sanftmut. Und wir sagen manchmal, das ist ein Gentleman. Oder eine Gentlewoman, ja? Und ich meine, es hat schon was, wenn jemand ums Auto läuft und einem die Tür aufhält, oder? Frauen, seid doch mal ehrlich, das hat doch was, oder? Ich jetzt wieder, hörst du zu? Aber es hat auch was bei Männern, ja? Also, wenn die Frauen rum. Nein, alles gut, wir Männer, ist unsere Aufgabe. Es hat was, wenn jemand einem zuhört. Es hat was, wenn jemand sich Zeit nimmt für jemanden, wenn jemand hilft, wenn der andere Hilfe braucht. Sanftmütige Christen sehen nicht sich als Lebenszentrum, sondern sie sehen Gott als Zentrum des Universums. Und deswegen macht es ihnen keine Mühe, ist kein Problem, ein Schritt oder zwei Schritt oder drei Schritte zur Seite zu gehen. Wenn wir denken, dass wir der Lebensmittelpunkt, dass wir das Zentrum sind, dann dauert es nicht lange, bis wir jemanden treffen und kennenlernen, der ähnlich denkt. Und dann gibt es Verletzungen, dann gibt es Streit, dann gibt es Arroganz, Aggressivität, Selbstzentriertheit. Und ihr Lieben, Sanftmut ist die Jesus-Antwort auf eine Welt, die Pfeile auf uns schießt und uns ablehnt. Jesus hat mal Jünger vorgeschickt, die ihm eine Herberge suchen sollten in einem Dorf der Samariter. Und die Jünger gingen dorthin. Und was passierte dort? Die wurden abgelehnt. Die haben keine Herberge zur Übernachtung bekommen. Und Johannes und Jakobus waren so sauer darüber, sie waren so erbost, die sagten dann, Lukas 9, Vers 54, Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll? Das wäre Kraft außer Kontrolle gewesen. Und wie reagierte Jesus? Jesus sagt, da wandte sich Jesus zu ihnen und wies sie streng zurecht. Er wies sie streng zurecht und dann? Sie übernachteten dann in einem anderen Dorf. Und jetzt sagt vielleicht jemand, also das klingt ja alles ganz nett mit der ganzen Sanftmütigkeit, aber wenn ich sanftmütig bin, hey, dann habe ich die Angst, dass ich leer ausbleibe, dass ich immer den Kürzeren ziehe, dass die anderen immer vorangehen und was ist mit mir? Ich sage dir was, wir gehen nie leer aus. Wenn du nicht das bekommst, was du willst, bekommst du das, was Gott will für dein Leben. Jesus sagt, dass die Sanftmütigen die Erde erben werden. Und spätestens, wenn wir sterben, werden wir in diese neue Erde, werden wir einziehen, wird es uns zuteil werden. Und das Ticket für diese neue Erde gilt nicht den Superreichen, nur den Superreichen, die dir das bezahlen können, sondern es gilt jedem, jeder, der ausgegrenzt ist, verstoßen ist, die versagt haben in ihrem Leben, all die, die von sich nichts mehr halten vielleicht. Jesus kommt und hat dieses Ticket bezahlt durch seinen Tod, denn ein Erbe wird durch einen Tod weitergegeben. Jesus ist gestorben, dass wir wirklich dieses Erbe in Empfang nehmen können. Und die Bibel sagt, dass es einen Tag gibt, an dem Jesus wiederkommen wird und sein buchstäbliches Reich auf dieser Erde aufrichten wird. Und alle, die sich Gott untergeordnet haben, die ihren geistlichen Bankrott vor Gott erklärt haben, die über ihre Sünde trauern, so wie letztes Mal, wie ich gepredigt habe, um Vergebung empfangen, denen wird dieses Erbe, wir empfangen das, was Gott für uns als Erbe gegeben hat. Amen. Und schaut, Psalm 37, Vers 11 heißt es, aber die Sanftmütigen werden das Land besitzen und werden ihre Lust haben an Fülle von Heil. Und ich finde das so einen genialen Text. Gott hat uns Fülle von Heil verheißen. Amen. Er liebt uns. Er ist für uns. Er segnet uns. Und er spricht uns zu, dass es eine Zeit geben wird, wo wir seine Fülle in hundertprozentigem Maße erleben werden. Und jetzt denken wir vielleicht, ja, aber wenn wir uns die Welt anschauen, dann sind es die Bösen, die Aggressiven, die Stolzen. Die besitzen doch die Erde. Aber Jesus sagt, nein, die Erde werden die Sanftmütigen besitzen. Und wenn es sich für dich momentan so anfühlt, dass du ein Verlierer bist oder verlierst, darfst du wissen, dass Gott sich um eine Belohnung kümmert. Amen. Amen. Gott kümmert sich um die Belohnung für dein Leben. Wenn du ihm nachfolgst, wenn du treu bist, wenn du dein Leben ihm hingibst und ihr Lieben, es kostet uns was. Das kostet uns ein bisschen mehr, als hier in den Gottesdienst zu kommen. Manche denken, oh, das ist ein Riesenpreis für mich. Oh, Leute. Jesus spricht von ganz anderen Dingen. Das Ego aufgeben, Menschen dienen, Füße zu waschen, bei Füßen, die absolut stinken. Menschen da, wo ich sage, das geht gar nicht, ich will damit nichts zu tun haben. Jesus sagt, genau das ist dein Auftrag. Amen. Seid ihr noch da? Wenn du heute eine Charakteranalyse machen müsstest, dürftest, würdest, was würde bei dir... Welcher Wachstumsbereich wäre bei dir am größten? Und wie sieht es mit Sanftmut aus? Bei der Ehevorbereitung, Together, was wir machen als Gemeinde, was wir anbieten, macht man am Anfang eine Analyse. Man beantwortet 100 Fragen und aufgrund dieser 100 Fragen findet man heraus, um es positiv auszudrücken, welche Wachstumsbereiche hast du? Ob es die Ablösung vom Elternhaus ist, ob es der Finanzbereich ist, ob es die Freizeitgestaltung ist, ob es die Kommunikation ist. Wer darf in Kommunikation ein bisschen noch dazulernen? Hand hoch. Okay, also die Ehepaare together, ja? So, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie würdest du dich bei Sanftmut einordnen? Stopp. Du musst es nicht laut sagen. Also ich habe jetzt neulich eine, bei Facebook habe ich mal so eine, habe ich da was reingepostet. Wenn du bei einer Skala von 1 bis 10, wie demütig bist du? Da gibt es wirklich jemanden, der sagt 10. Das fand ich toll, sehr demütig, nein. Also kann aber sein, dass man sich so weit schon entwickelt hat. Bist du auf einer 5, auf einer 9 oder auf einer 3? Wie würdest du dich einordnen? Andere Frage, wie würden dich andere einordnen? Was für Menschen haben dich in diesem Bereich geprägt? Deine Oma, dein Opa, dein Vorgesetzter vielleicht, deine Eltern? Und in welcher Art und Weise bist du selber ein Vorbild für andere, wenn es um Sanftmut geht? In Galater 5, Vers 23 wird Sanftmut als Frucht des Geistes beschrieben. Und wenn wir über das ganze Thema Sanftmut sprechen, dann müssen wir eine Sache uns vergegenwärtigen. Den Anspruch, den Jesus setzt für unser Leben, auch was das Thema Sanftmütigkeit bedeutet, wir werden es aus uns heraus nicht leben können. Das werden wir nicht schaffen. Aus deiner Kraft wirst du es nicht schaffen, so ein sanftmütiges Leben zu führen. Es ist eine Frucht des Geistes. Ein Zusammenspiel und Zusammenwirken zwischen dir und dem Heiligen Geist. Amen. Das ist Sanftmut, Kraft unter Kontrolle. Und können Beziehungen manchmal herausfordernd sein? Hand hoch. Können sie manchmal schwer sein? Ja? Haben wir schon ein paar Erfahrungen gemacht, ne? Auf jeden Fall. Aber die Frage ist, wir haben immer die Kraft, wir haben immer die Wahl, die Kraft, die Gott uns gegeben hat, richtig einzusetzen oder falsch. Immer. Wenn du verletzt wurdest und enttäuscht wurdest, hast du die Wahl, ob du zurückverletzt oder enttäuscht oder wehtust oder ob du vergibst. Das ist ein Prozess. Wenn jemand böse zu dir war, dann hast du die Wahl, ob du demütig bleibst, ob du sanftmütig bleibst. Und spätestens, wenn wir ins Auto steigen und irgendwas im Straßenverkehr schiefläuft oder irgendjemand uns die Vorfahrt nimmt, da haben wir haben genug Möglichkeiten zu lernen, oder? Und der Nachbar sagt, Sanftmut. Also, wenn ihr jetzt heute den Gottesdienst verlasst, wir beobachten uns, ne? Dein Partner, deine Freunde. Und wenn irgendwas ist, Sanftmut. Ja? Wo ist Sanftmütigkeit? Wo ist Demut? Bitte Jesus, dass er dir Kraft gibt und dass er dir hilft. Die Kraft und die Macht und die Autorität, die er dir gegeben hat. Und das hat er, oder? Wir haben Autorität bekommen, oder? Dass wir das unter seine Autorität stellen. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, und ich komme jetzt zum Ende, hast du drei Optionen, was deinen Charakter betrifft. Du entwickelst dich zurück wie Teddy und wisst ihr, diese Zurückentwicklung kann immer passieren. Habt ihr das schon mal bei euch festgestellt? Machst gute Erfahrungen, es geht irgendwie in eine gute Richtung und plötzlich passiert was und du denkst, Mai, irgendwie bin ich gerade wieder 5 Jahre zurückkatapultiert von meinem Verhalten her. Oder du wählst die Option, es stagniert, es verändert sich kaum was. Es bleibt immer dasselbe wie dieser Mann am Flughafen. Oder du lernst dazu und wächst und veränderst dich. Und ich möchte jetzt einfach zum Schluss beten, weil ich den Eindruck hatte auch in der Vorbereitung, dass auch Ehen da sind oder auch Ehen zuhören, wo einfach wieder Sanftmut wieder neu hervorkommen muss auch in der Ehe. Ich möchte auch für Vorgesetzte beten, dass sie sanftmütig sind mit ihren Mitarbeitern. Und wisst ihr, was ich auch noch glaube? In der Vorbereitung hatte ich das ganz stark gespürt, dass wir Gemeinden in dieser Zeit ganz viel Sanftmut brauchen, oder? Ganz viel Sanftmut. Im Miteinander, mit sich selbst. Vielleicht schließen wir einfach mal die Augen. Jesus, danke für deine Gegenwart. Und ich hoffe, dass dein Wort es dem entsprach, was du in der Bergpredigt auch gepredigt hast. Glücklich sind die Sanftmütigen, denn die werden das Reich erben. Und ich bete jetzt für uns alle, dass wir von dieser Sanftmut, dass wir dazulernen, dass wir uns verändern, dass wir sanftmütig sind. Ich bete auch für die Ehen, für Ehepaare, die in letzter Zeit, wo einfach auch Sand ins Getriebe gekommen ist, wo Schwierigkeiten entstanden ist. Ich bete, dass du Männern hilfst, sanftmütig mit ihren Frauen umzugehen, dass du uns Männern dabei hilfst, dass du den Frauen hilfst, dass du sie segnest, sanftmütig mit ihren Ehemännern umzugehen. Nicht hart, nicht forsch, sondern sanftmütig. Trotzdem klar, aber sanftmütig. Und ich bete bete jetzt an dieser Stelle wirklich für unsere Ehen. Dass es gute Ehen sind, dass es gesegnete Ehen sind und dass es Ehen sind, die Spaß machen, die Freude machen. Und das möchte ich in die geistliche Welt sprechen. Ehe macht Spaß. Ehe ist schön. Ehe ist toll. Und für die, die nicht verheiratet sind, Freundschaften machen Spaß. Freundschaften sind genial. Freundschaften entwickeln sich, wenn wir sanftmütig sind. Und ich spreche wirklich Heilung aus über unsere Freundschaften, Segen aus über unsere Freundschaften. Jesus, in deinem Namen. Und ich bete auch für die, die nach einem Partner suchen, dass sie auch einen Partner finden. Wir wollen an sie denken, Jesus, in deinem Namen. Und auch in diesem Prozess schenkt er Sanftmütigkeit, schenkt er Demut, schenkt Geduld. Und Vater, ich möchte an dieser Stelle dir einfach mal Danke sagen für diese Gemeinde. Danke, dass du uns hier zusammengeführt hast. Und wir erleben seit der Pandemie auch eine sehr herausfordernde Zeit. Manche Leute kommen nicht. Manche Leute kommen wieder. Manche Leute sehen Dinge ganz anders als andere. Wir kommen alle zu dir damit. Ich danke dir für diese Gemeinde. Und ich danke dir, dass diese Gemeinde ein Organismus ist, wo wir deine Prinzipien einüben dürfen. Wo wir lernen dürfen, miteinander demütig umzugehen. Auch wenn wir eine andere Sichtweise haben, wir lieben uns trotzdem. Auch wenn wir manches nicht verstehen in bestimmten Haltungen oder Entscheidungen, wir dienen uns trotzdem. Wir dienen uns, wir lieben uns. Wir waschen einander die Füße, buchstäblich, weil du es uns gelehrt hast. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du hier kommst und dass du uns erfüllst. Auch die jetzt im Stream sind. Wenn du im Stream bist, ich segne dich, segne deine Beziehung. Ich segne deine Ehe. Und wenn du eine Leitungsposition hast, dann segne ich dich mit dieser Sanftmut, von der Jesus gesprochen hat. Und ich möchte über uns alle einfach zum Schluss aussprechen, dass da, wo wir Mangel leiden, dass da, wo wir das Empfinden haben, ich komme zu kurz. Ich möchte die Verheißung über uns alle aussprechen. Jesus sagt, ihr werdet das Land erben. Das Erbe, was euch zusteht, werden wir empfangen. Und haben wir schon empfangen. Amen. Wir haben es schon empfangen. Danke, Jesus. Danke für deine Gegenwart. Vielleicht singen wir noch zum Schluss noch ein Lied. Lass uns in dieser Haltung bleiben, in dieser Haltung vor Gott. Und danke einfach nochmal für diesen Gottesdienst. Danke für die Möglichkeit, hier Gottesdienst zu feiern. Danke für das tolle Wetter. Und ich habe so das Gefühl, du lachst einfach heute Abend, heute Morgen. Die Sonne scheint. Und danke dir, Jesus. Anbetend wollen wir vor dich kommen. Jesus, danke dir für das, was du tust in dieser Zeit. Danke, Herr, für das Camp auch, für die Entscheidungen, die da gefällt wurden. Danke für das, was die Mitarbeiter auch dort an Vorbild leben, was es heißt, sanftmütig zu sein, auch wenn es Streit gibt, auch wenn es Herausforderungen gibt. Jesus, danke dir für alles. Und wenn wir jetzt wirklich in die Gegenwart Gottes nochmal gehen, wir sind in der Gegenwart, aber jetzt einfach nochmal im Lobpreis, dann habe ich so das Bild, wie Jesus zu uns allen kommen möchte und uns, ja, wie so die Füße waschen möchte. Er möchte uns dienen. Er möchte seine Sanftmut uns demonstrieren. Und wenn es Dinge in deinem Leben gibt, die schiefgelaufen sind, wo du Sünde hast in deinem Leben, wo du von Gott dich entfernt hast, dann lade ich dich ein, komm zu Jesus. Gib Jesus dein Leben und lass dir von Jesus dienen. In Jesu Namen. Amen. Lass uns einfach nochmal in die Gegenwart Gottes gehen.